Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Markus-Evangelium. Heute mit Jens Kaldewey.
Schön, dass ihr euch an diese besondere Lebensbeschreibung oder besser Dienstbiografie von Jesus Christus heranwagt, was immer ihr bislang über diesen Jesus Christus denkt. Das Markus-Evangelium ist eines der vier sogenannten Evangelien, eines der frohen Botschaften, so könnte man das Wort Evangelium übersetzen, die den Anfang des Neuen Testaments bilden. Doch eigentlich ist der häufig verwendete Ausdruck frohe Botschaft mittlerweile etwas abgegriffen. Er klingt etwas zu nett und kitschig. Damals hatte das Wort Evangelium, Euangelion im Griechischen, viel stärkeres Gewicht. Etwa in diese Richtung, zukunftsweisende und hoffnungweckende Sondermeldung höchster Bedeutung. Wir können das ein klein wenig vergleichen mit einem Staat, der schon jahrelang einen mühsamen Verteidigungskrieg gegen ein anderes Land führt. Die Bevölkerung ist erschöpft und entmutigt. Es gibt kaum Hoffnung auf ein gutes Ende. Und dann bricht die gute Nachricht herein. Der Krieg ist beendet. Friedensverhandlungen mit echten Chancen auf gute Bedingungen sind angesetzt. Wir haben das Evangelium von Matthäus, von Markus, von Lukas und von Johannes. Zwischen ihnen gibt es viele Überschneidungen, welche die Glaubwürdigkeit der dahinterliegenden realen Geschichte erhöhen. Vierfache Bezeugung der Wirksamkeit einer Person namens Jesus. Es gibt aber auch Verschiedenheiten. Jeder Verfasser setzt seine eigenen Akzente. Jeder berichtet andere Ausschnitte des Geschehens. Und das ist spannend. Markus zum Beispiel geht es mehr als den anderen um die Taten von Jesus. Im Verhältnis erzählt er viel mehr Geschichten und fokussiert weniger auf die Reden und auf die Lehre von Jesus, auch wenn diese ihren Platz bekommen. Er beschreibt Jesus als jemand, der einzigartige Macht hat und diese Macht auch erweist. Barack Obama rief seinen jubelnden Zuhörern zu: "Yes, we can!" Markus ruft uns zu: "Yes, he can!" Vertraue ihm, wähle ihn. Wir werden noch sehen, ob dieser Appell begründet ist. Lasst euch erstmal neugierig und unvoreingenommen auf seine Texte und Beschreibungen ein und dann urteilt selbst. Ich will aber an dieser Stelle nicht verschweigen, dass das Markus-Evangelium sowie auch die anderen Evangelien seit der sogenannten Aufklärung zum Spielball der Theologen und Bibelausleger geworden ist. Ich habe mich in wissenschaftliche Einleitung zum Markus-Evangelium vertieft und war überrascht, wie weit die Meinungen zur historischen Glaubwürdigkeit auseinandergehen und wie viele Theorien zur Entstehung und Abfassung dieses Evangeliums kursieren. Es besteht keine Übereinstimmung. Ich habe aber auch deutlich gemerkt, wie sehr diese Forschungsergebnisse von der Voreinstellung der Theologen abhängen. Manche suchen geradezu nach Argumenten gegen die Glaubwürdigkeit von Markus, und zwar von Anfang an und werden dann auch fündig. Doch viele ihrer Argumente scheinen mir doch sehr künstlich und herbeigezogen, allzu sehr nach eigenem Ermessen. Wenn Markus einfach nur religiöse Literatur ist, wenn Markus lediglich ein Redaktor war, der subjektive religiöse Berichte zusammengestellt hat, wenn es keine Wunder geben darf und kein Gott, der tatsächlich mit Menschen und durch Menschen Geschichte schreibt, dann liest man das Markus-Evangelium entsprechend. Wie ich in den Wald rufe, so schallt es heraus. Man kann den Bericht von Markus aber auch anders lesen. Offen, neugierig und vorurteilslos oder milder gesprochen, vorurteilsarm. Und dann könnte es durchaus sein, dass wir diesen Jesus Christus entdecken. Dass er sich uns nähert, uns vielleicht auch auf den Schlips tritt, uns aber gleichzeitig auch seine Freundschaft anbietet. Ich möchte jetzt einige Argumente auflisten, welche mit der nachweislich hochentwickelten mündlichen Überlieferung der Zeit Jesu und ganz frühen Bezeugungen und Kommentaren antiker Literatur zum Markus-Evangelium ernst machen. Sie wurden in der letzten Zeit von einer neuen Generation von Theologen neu ausgewertet und sprechen für die Glaubwürdigkeit von Markus. Professor Rainer Riesner, Jahrgang 1950, also gleicher Jahrgang wie ich, hat lange im Institut für evangelische Theologie in Dortmund gelehrt und im Rahmen seiner Forschung stark herausgearbeitet, wie zuverlässig die mündliche Überlieferung durch Augenzeugen in der Antike funktioniert hat. Sein bemerkenswerter Artikel »Die Rückkehr der Augenzeugen« ist im Internet abrufbar. Einen wichtigen Hinweis bietet uns das Matthäusevangelium. Matthäus überliefert folgenden Spruch von Jesus: »Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder.« Rabbis waren jüdische Schriftgelehrte, die eine eigene Schule mit einer Anzahl ausgewählter Schüler begründeten. Sie waren verantwortlich und wurden geradezu dazu gedrillt, die Erkenntnisse und Erklärung und Auslegung ihres Rabbis in hohem Maß auswendig zu lernen und mündlich und schriftlich zuverlässig weiterzugeben. Man durfte aber auch von anderen Rabbis lernen, nur musste ganz klar sein, was von wem stammt. Heute würde man sagen, die Quellenangaben mussten sorgfältig sein. Und so entstanden die berühmten Lehrgespräche des jüdischen Talmud. Rabbi so und so sagt so und so und Rabbi so und so sagt so und so. Die einzelnen Lehraussagen wurden genau memoriert und früher oder später aufgeschrieben. Einiges aber auch sofort auf dem damaligen Schreibmaterial in Notizen festgehalten. Jesus verschärft das aber jetzt. Einer ist euer Lehrer. Das heißt, überliefert das, was ich sage, und vermischt es nicht mit anderen Aussagen. Um den, der das sagte, gab es 12 Jünger, die mehrere Jahre eng mit Jesus zusammenlebten, dazu eine Menge anderer, die ihn zwischendurch begleiteten, darunter auch viele Frauen. Sie alle waren Augenzeugen und Ohrenzeugen. Sie sahen, was Jesus tat und hörten, was er sagte. Zu dieser Tatsache gehört, dass es schon damals bewährte Erinnerungstechniken gab, Memotechniken, die weit verbreitet waren. Man spricht dabei auch von poetischer Formung. Bereits beim Reden, aber auch beim Auswendiglernen und Aufschreiben wurden die gehörten Aussagen und die gesehenen Taten so geformt, dass sie leichter gelernt und behalten werden konnten, ohne dass der Inhalt dabei verfälscht wurde, allenfalls gefärbt. Und nun kommt Markus ins Spiel, der Verfasser unseres Evangeliums. Wie nah war er den Ereignissen? Wer war er? Papias, Bischof von Hierapolis, erzählt in seinem Kommentar zum Markus-Evangelium um 130 nach Christus, dass Markus selbst kein Augenzeuge war. Mindestens gehörte er nicht zum engen Kreis der Jünger, die Jesus während seines irdischen Lebens vor den Tagen in Jerusalem erlebt hatten. Aber von Petrus, einem der stärksten Augenzeugen, erfuhr er später sehr viel über Jesus, und zwar in einer gemeinsamen Zeit in Rom. Er hörte Petrus oft über Jesus predigen und wurde auch in persönlichen Gesprächen mit Petrus genau instruiert. Nach dem Tod des Petrus in Rom hat Markus sein Evangelium veröffentlicht, etwa zwischen 67 und 70 nach Christus. Wir dürfen vermuten, dass er über Jahre bereits Notizen gemacht und Material gesammelt hatte. Dazu kommt, dass Markus auch Paulus eine Weile begleitet hatte, der ebenfalls in engem Kontakt mit den ursprünglichen Aposteln gestanden hatte, den 12 Jüngern, Ohren und Augenzeugen erster Güte. Weshalb erzähle ich euch das alles? Um euch zu ermutigen, dieses Evangelium nicht als Märchen zu lesen, nicht als historischen Roman mit einem kleinen wahren Kern, sondern im Großen und Ganzen in den Grundzügen als historisch zuverlässigen Bericht, auch wenn es tatsächlich außergewöhnliche Ereignisse sind, die beschrieben werden, so ungewohnt, dass man meinen könnte, das kann doch nicht sein. Es kann eben doch sein. Selbstverständlich hat Markus auch durch seine Brille und durch seine persönlichen Anliegen heraus sein Evangelium gestaltet, hat gewisse Reden und Handlungen nach eigenem Ermessen zusammengefügt, aber dadurch verlieren die einzelnen Passagen nicht ihre Glaubwürdigkeit.